It is well with my soul. Mir ist wohl in dem Herrn. Es geht mir gut bei Gott. Ich wurde vor 2 Wochen, 1,5 Wochen, wurde ich gefragt, warum ich denn mit Gott zusammen lebe. Und ungefähr das war meine Antwort. Es ist mir wohl in dem Herrn. War nicht ganz meine Worte, aber es ist gut, mit Gott zu leben. Es ist einfach gut, mit Gott zu leben, wegen der Erlösung von Pein. Auch nicht ganz meine Worte, aber es trifft das trotzdem. Ich bin selig im Herrn. Auch das noch schwierig. Es klingt so nach Jenseits, nach irgendwas, was irgendwann kommt. Aber es ist jetzt hier und heute gut, mit Gott zu leben. Es ist jetzt hier und heute wunderbar, weil Gott meine Bedürfnisse stillt. Mein Bedürfnis nach Gemeinschaft. Ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder, ich arbeite in der Gemeinde. Ich bin eigentlich nie alleine. Aber man kann trotzdem auch mal einsam sein. Man kann sich manchmal denken, wie hält das mein Ehepartner eigentlich mit mir aus? Was denken wohl meine Kinder von mir, wenn ich so mit ihnen umgehe? Was hält die Gemeinde, wenn ich das und das am Sonntag jetzt sagen sollte? Da kriegt man echt Angst, dass man auf einmal alleine dasteht. Und ich kenne einen, das ist vollkommen egal, was ich sagen werde. Es ist vollkommen egal, was ich denke, was ich mache, der wird mich nicht alleine lassen. Er lässt mich niemals alleine. Egal, was für Selbstzweifel ich habe, egal, wie groß meine Ängste sind, egal, wer ich bin, wie ich bin, Gott bleibt bei mir. Das tut er, weil er mich liebt. Das tut er auch bei dir, weil er dich liebt. Ich kann ihn nicht enttäuschen, weil er mich kennt, weil er jetzt schon weiß, was irgendwann sein wird, weil er außerhalb der Zeit steht und er steht trotzdem zu mir. Wie unendlich groß, wie unerschütterlich ist seine Liebe. Sie ist so groß, dass sie sogar den Tod überwunden hat. Kann man das irgendwie überbetonen? Kann man irgendwie da vom Pferd runterfallen und sagen, ja, bei Gott ist immer alles so schön und so rosig und so lieb? Das kann man, wenn man genau so über diese Liebe redet. Ach, da ist immer alles so schön und so nett. Und diese Liebe hat Gott alles gekostet. Die ist nicht billig, die ist nicht so dahingeschludert. Die ist halt nicht so, ist halt so. Sondern das macht Gott mit Absicht, uns lieben. Er hat mit Absicht sein Ja zu uns gegeben. Er ist mit Absicht in diese Welt gekommen. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Jesu Geburt, weil Gott sich gedacht hat, meine Liebe muss verständlich sein, meine Liebe muss erfahrbar sein. Ich möchte in diese Welt hineinkommen, wo die Menschen sind, die ich liebe. Ich möchte, dass diese Menschen verstehen, dass ich sie lieb habe, dass ich mit ihnen leben möchte. Und deswegen feiern wir Weihnachten, deswegen feiern wir Advent, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist. Weil Gott sich gedacht hat, ich komme zu euch, ich werde einer von euch, ich werde Mensch und ich gebe meine ganze Göttlichkeit auf und lass mich in Windeln packen und ich liege in meinem eigenen Dreck, weil es mir das wert ist, weil ich euch liebe. Sein Ziel ist es, dass alles vergeben wird, was nötig ist, damit Liebe fließen kann. Damit alles aus der Welt geräumt ist, aus dem Universum verschwunden ist, was uns daran hindern könnte, seine Liebe zu erleben. Er hat uns wirklich geliebt, komplett ohne Ja-Aber. Ihr kennt das Ja-Aber aus, vielleicht ich kenne es, wenn ich jemanden liebe, dann kommt da ganz häufig mal ein Ja-Aber. Ich liebe meine Frau, aber manchmal habe ich trotzdem recht und manchmal möchte ich aber trotzdem, dass das so und so läuft. Und Gott liebt ohne Ja-Aber. Er ist Mensch geworden und nicht mit dem Aber, ich möchte doch von Anfang an stubenrein sein. Er ist Lehrer gewesen und hat über das Reich Gottes gepredigt und hat nicht, ja, aber ich möchte vor verständigen Leuten reden, die danach Beifall rufen und das verstehen, was ich sage. War ihm auch egal. Er hat für uns gelitten und hat da auch auf seine Superpower verzichtet. Er ist nicht vom Kreuz gestiegen, obwohl er es konnte. Nicht, ich werde für sie leiden, aber nur so viel, wie ich aushalte. Nein, bis zum bitteren Ende, bis zum Tod, bis zum schmerzhaften Tod. Jesus liebt ohne Ja-Aber. Und das ist nicht aus Versehen passiert. Das ist nicht so passiert, weil dieser Plan ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen, das mit Jesus. Das war, so habe ich mir das doch nicht vorgestellt. Nein, genau so hat sich Gott das vorgestellt. Genau so wollte er lieben. Das war Gottes Absicht. Er hat das angekündigt, wie er es machen würde. Er hat es verfolgt und er hat es am Ende erreicht, was er wollte. Diese Route war vorprogrammiert bei Gott. Er hat sich im Himmel in all seiner Herrlichkeit und Weisheit überlegt, genauso möchte ich den Menschen meine Liebe zeigen. Gott wollte schon immer, dass die Welt seine Liebe sieht. Er hat die Welt nicht verworfen. Er hat nicht gesagt, das war irgendwie ein blöder Plan, das mit den Menschen und so. Er wollte, dass wir seine Liebe verstehen, erkennen. Und hat diesen Plan verfolgt und hat eine Routenbeschreibung gegeben. Die Bibel, die von vorne bis hinten genau diese Route beschreibt, wie Gott uns liebt, wie Gott uns seine Liebe verständlich macht. Er hat es Abraham versprochen in 1. Mose 17. Da steht, sagt Gott zu Abraham, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Und kurz danach geht's weiter. Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen und er ist ewig. Der hört nicht auf. Der wird nicht ersetzt. Der wird nicht irgendwann beiseite geschoben. Der ist ewig. Gott bleibt bei diesem Bund mit Abraham und er führt ein bisschen später nochmal aus, wozu dieser Bund da ist. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Das ist das Ziel dieses Bundes mit Abraham. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker gesegnet werden. Alle Menschen, alle, die jemals irgendwo irgendwie gelebt haben. Alle werden durch diesen Bund gesegnet werden, durch den Nachkommen, den Gott Abraham versprochen hatte. Paulus stellt im Galaterbrief ein bisschen später fest, geht das Ganze theologisch nochmal durch und schreibt, es heißt nicht und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Paulus hat erkannt, dieses Versprechen, was Gott Abraham gemacht hat, hatte das Ziel, dass Jesus als Jude bei den Juden geboren wird und die ganze Welt durch ihn gerettet wird, gesegnet wird, dass es allen Menschen durch diesen Nachkommen gut geht. Und dann ging die Geschichte los mit Abraham. Er hatte seinen Sohn, seine Nachkommen, Isaak, Jakob. Dann ging es mit Josef nach Ägypten. 400 Jahre haben sie dort gelebt und kamen in Sklaverei. Mose hat sie herausgeführt. Mit Josua sind sie in ein neues Land gegangen. Dann kamen die Propheten, Saul und David, die Könige, Saul und David. Dann kam die Zeit der Propheten. Es ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass manch einer sich dann dachte, weiß Gott eigentlich noch, was er uns versprochen hat? Weil die Zeit mit den Königen, die war nicht besonders ruhmreich. Die Könige waren ziemlich schnell dabei, dass sie dachten, oh, ich bin's, ich habe hier das Sagen. Warum soll ich mich noch um diesen Gott kümmern, von dem wir schon so lange nichts mehr gehört haben? Und sie haben nicht mehr nach Gott gefragt. Und dann hat Gott die Konsequenzen sprechen lassen. Was so passiert, wenn man irgendetwas tut? Das tut Gott manchmal. Er hat uns was versprochen, er hält sein Versprechen. Aber manchmal lässt er uns auch mit unseren Konsequenzen leben. Das, was wir tun, hat Konsequenzen im Kindergarten. Wenn du blöd zu den anderen Kindern bist, dann möchte nachmittags keiner mit dir spielen. Das hat mein Jüngster mit 4 Jahren schon erkannt gehabt. Der ist so blöd, mit dem möchte ich nachmittags nicht spielen. Und niemand möchte mit dem spielen, weil der ist zu allen blöd. Wenn du blöd zu anderen Menschen bist, möchte keiner mit dir spielen. Das sind Konsequenzen, in denen Gott dich manchmal leben lässt. Oftmals, damit du zur Umkehr findest und merkst, vielleicht sollte ich zu den anderen Kindern im Kindergottesdienst, im Kindergarten, wo auch immer, einfach mal nett sein. Vielleicht sollte ich im Autoverkehr den Stinkefinger nicht ganz so häufig zeigen, dann werde ich auch nicht so oft angehupt. Vielleicht sollte ich an der Kasse mal freundlich sein, dann werde ich vielleicht auch mal vorgelassen. Vielleicht sollte ich meine Arbeitskollegen nicht immer nur anschnauzen. Vielleicht sind die dann auch mal nett zu mir. Gott lässt uns oftmals in seinen Konsequenzen leben. Bis dahin, dass wir so eine Klimakatastrophe haben, weil der Kapitalismus, bei dem es immer nur mehr und noch größer und schneller und doller, das macht die Welt kaputt. Und Gott denkt sich, vielleicht merken sie es irgendwann. Konsequenzen hatten auch die Könige damals zu tragen. Sie waren auf einmal umzingelt von Feinden. Und das Reich der Juden, Israel, wurde zerstört, in zwei geschlagen, weil die Leute nicht mehr nach Gott gefragt haben. Es hatte Konsequenzen. Und in diese Zeit hinein hat Gott Propheten geschickt, die das Volk daran erinnert haben, ich habe meinen Plan nicht aufgegeben. Ihr seid noch immer mein Volk. Das konnte man damals nur noch schwer sehen, wenn die Hauptstadt Jerusalem, wo der Tempel Gottes stand, wo man dachte, da wohnt Gott, da ist er. Als das alles kaputt gemacht wurde, als der Rauch über dieser Stadt aufging, da hatten die Menschen es schwierig zu glauben, dass dieser Gott, von dem die Vorväter mal erzählt haben, dass der immer noch bei uns ist, dass der uns nicht vergessen hätte. Und in dieser Zeit steht zum Beispiel Jesaja auf und erinnert das Volk immer wieder daran, Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen und er wird das zu Ende bringen. Und dann hat er so einen Eindruck, Jesaja, und erzählt von einer großen Party. Alle sind glücklich, alle sind froh. Es passt so gar nicht zu der Realität. Und dann erklärt er das, warum diese Party stattfindet in Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Jesaja sieht ein Kind in seinem Traum, in seiner Vision und sieht, Gott hat dann noch was vor mit uns. Etwas Großartiges. Die ganze Welt feiert und tanzt mit uns, weil wir da so ein Baby kriegen, irgendwie in unserem Volk. Und aus diesem Baby wird einer, auf dem die ganze Herrschaft ruht. Der König der gesamten Welt, den man Wunderrat, Gott hält, ewig Vater und Friedefürst nennt. Durch ihn wird die ganze Welt Frieden bekommen. Oder Sacharja, ein anderer Prophet, der schreibt, du Tochter Zion, also Jerusalem, freue dich sehr. Du Tochter Jerusalem, ihr Leute, die dort wohnt, ihr sollt jauchzen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen einer Eselin. Das passt nicht wirklich zusammen, wenn da ein Gottheld, ein ewig Vater, ein Friedefürst kommt, der soll auf einem Esel reiten. Normalerweise reitet man auf einem Ross, einem weißen, eleganten Ross, wenn man was zu sagen hat, wenn man ein König ist. Aber da soll einer kommen, der alles irgendwie ein bisschen anders macht. Der als Baby kommt und der auf einem Esel reitet. Und über den soll man sich jetzt schon freuen. Alles wird ein bisschen merkwürdig. Das sind ganz konkrete Versprechungen, die Gott gemacht hat. Diese Versprechen, die Gott schon Abraham gemacht hat. Durch dich, der du schon eigentlich alt bist und keine Kinder mehr kriegen wirst, durch dich, durch deine Nachkommen soll die ganze Welt gerettet, gesegnet werden. Gott bleibt dran. So werde ich das machen, sagt er hier. Das sind unsere Weihnachtstexte, die erstaunlich präzise beschreiben, was wir Weihnachten feiern. Gottes Route war schon längst abgesteckt. Gottes Route war vorgegeben. Es ist klar, was Gott machen würde. Für ihn war es klar. Aber für uns ist das häufiger mal nicht ganz so ersichtlich, was Gott denn so vorhat. Ganz oft denken wir uns, Gott, bist du noch da? Bist du noch dran? So diese eine Seite, die das Alte von dem Neuen Testament trennt. Diese 400 Jahre, in denen Gott geschwiegen hat, wo nichts von Gott zu hören war. Das ist für viele Menschen damals, für die Juden, ganz bestimmt so gewesen. Gott, bist du noch da? Verfolgst du noch deinen Plan? Die Propheten haben schon so lange nichts mehr von dir gesagt. Und bei denen hatten wir schon Schwierigkeiten, denen zu glauben, weil wir nicht gesehen haben, was sie gesehen haben. Die Zusagen Gottes geraten so ganz schnell in Vergessenheit. Und wenn dir das auch so geht, dass du irgendwann mal ein wunderbares Wort von Gott bekommen hast, ein Bibelvers, der dich so ermutigt hat und ein paar Tage später war das alles wieder vergessen und du fühlst dich schlecht und mies und allein und meint Gott das denn überhaupt noch ernst, dann bist du in unglaublich guter Gesellschaft. Allen Menschen scheint es so zu gehen. Ich kenne dieses Prinzip von einer wunderbaren Fahrt durch Schweden. Super schön, spätabends sind wir in der Nähe der norwegischen Grenze unterwegs gewesen, wo es nichts mehr gab außer Wald. Und das Navi sagte, noch 44 Kilometer, immer der Straße folgen. Und 44 Kilometer, immer der Straße folgen, wenn man nichts anderes sieht um sich herum, stimmt der Weg noch? Ist das alles so richtig? Ungefähr so sah mein Navi aus. Links und rechts war einfach nur Wald. Meine Mitfahrer waren so langsam schon müde und etwas ungeduldig und ich wusste nur, ich muss diesem Navi vertrauen, hoffentlich irgendwie komme ich am Ziel an. Es ist nichts da, außer 44 Kilometer der Straße folgen. Kommt man da an? Ist das noch immer der Plan, der funktionieren wird? Und noch ein Kilometer und noch ein Kilometer und nichts ändert sich. Einfach nur dieser Weg geradeaus durch die Wälder hindurch. Es ist immer noch der Plan, mit dem ich ans Ziel komme. Manchmal muss man ein bisschen herauszoomen. Beim Navi geht das zum Glück. Da kann man herauszoomen und dann sieht man, oh, diese Strecke, das ist nicht eingefroren, das Bild, und führt einfach nur immer geradeaus, sondern wenn man herauszoomt, dann sieht man, das hat tatsächlich einen Zielpunkt. Es geht tatsächlich irgendwo hin, wo ich ankommen möchte. Manchmal muss man rauszoomen, manchmal muss man sich das Ganze nochmal aus der Vogelperspektive anschauen, um zu sehen, dass ein Weg tatsächlich zum Ziel führt. Ein ganz krasses Beispiel bei Leuten, die das bitter nötig hatten, mal herauszuzoomen, das sind die Emmaus-Jünger. Und ich freue mich megamäßig darüber, dass ich im Advent über Emmaus-Jünger predigen darf. Ostersonntag. Da sind zwei unterwegs zu dem Dorf Emmaus, laufen 10, 12 Kilometer, so lang dauert die Strecke, und sie diskutieren darüber, wie furchtbar alles ist. Sie hatten so viel Hoffnung in diesen Jesus gesteckt, in diesen Typen, der vor 2 Tagen ans Kreuz genagelt wurde. 3 Tage. Vor 3 Tagen. Also am Freitag wurde er ans Kreuz genagelt, Samstag war gar nichts und Sonntag haben sie gemerkt, da kommt auch nichts mehr. Und sie waren nur enttäuscht. Sie hatten ihr Leben darauf ausgerichtet, dass dieser Typ, der wird die Römer aus Jerusalem hinausdrängen und er wird das Königreich Gottes aufbauen. Und das, die waren mit Jesus lange unterwegs. Sie haben das alles gehört, was Jesus vorhatte. Und sie hatten diesen Weg genau vor Augen. Und dann waren 3 Tage einfach mal nichts mehr. Und sie wussten nicht, ob das denn noch irgendwie, ob das noch irgendwie weitergeht. Und dann treffen sie einen Mann, der fragt sie so, worüber diskutiert ihr denn, worüber redet ihr? Und sie wundern sich, dass dieser Mann, der muss wohl der Einzige sein, der nicht mitgekriegt hat, was in Jerusalem passiert ist. Was war das denn, fragt dieser Mann. Und dann antworten sie, na das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und vor allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir haben gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Sie waren niedergeschmettert, traurig, ohne Hoffnung, enttäuschte Hoffnung. Sie konnten nicht glauben. Und über all das reden sie weiter. Ist heute der dritte Tag. Heute ist der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden und sind gekommen und sagten, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von uns, von denen, die mit uns waren, die gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Da war noch mal ein Funke Hoffnung. Aber diesen Jesus, den haben sie dann doch nicht gesehen. Der muss doch irgendwie tot sein. Sie haben das alles miterlebt. Sie waren die ganze Zeit mit dabei. Sie haben erlebt, wie dieser Jesus angefangen hat zu predigen. Sie haben erlebt, wie dieser Jesus über Wasser gelaufen ist, wie er 5000 Menschen satt gemacht hat, wie er ständig davon gepredigt hat, dass er sterben müsste und dann wieder auferstehen würde. Sie waren mit dabei am Kreuz, haben das vielleicht aus Ferne gesehen, wie dieser Mann gelitten und gestorben ist. Und dann sind da Menschen gewesen, die haben gesagt, er ist auferstanden, ich habe ihn gesehen. Und sie konnten es nicht glauben. Wie kann man das nicht glauben? Wenn du nicht rauszoomst, wenn du auf diesem Weg drauf bist, auf dieser Route und die verfolgst und links und rechts nichts anderes siehst, dann siehst du manchmal nur das, was direkt vor Augen ist. Und manchmal sind das nur Tränen. Manchmal sind das nur Wände. Manchmal ist das nur Schmerz. Sie haben das alles miterlebt. Und dieser Mann, der zufällig Jesus selber war, der spricht dann mit den Emmaus-Jüngern und sagt, und er fing dann an bei Mose und allen Propheten und legte sie ihnen aus. Legte alles aus, was in der Schrift von ihm gesagt war. Da steht das. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Jesus zoomt raus. Er macht nochmal darauf aufmerksam, dieser Weg, den ihr jetzt gerade geht, die Situation, in der ihr steckt, das war ein Plan. Das war so gedacht. Und kurz darauf sitzen sie zusammen, die drei, brechen das Brot und dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkennen, Mann, das ist Jesus, der ist echt auferstanden. Und sie rennen zurück nach Jerusalem, die 12 Kilometer, und erzählen da überall, wir haben ihn auch gesehen, er ist wirklich auferstanden. Das alles war Teil eines Plans. Ich liebe diesen Moment, wenn man merkt, wow, das war alles so gedacht. Der Film, der Clou, grandios, wo man immer wieder merkt, wow, das ist alles so gedacht. Ocean's 11 kennt ihr vielleicht auch, wo alles irgendwie in die Grütze geht, aber das war alles Teil des Plans von diesem genialen Danny Ocean. Sixth Sense, wo man am Ende merkt, Alter, echt, stimmt, muss man mindestens 2-mal sehen, weil man dann merkt, das war alles so gedacht. Er sieht wirklich tote Menschen. Ich liebe diesen Moment, wenn man merkt, das war sinnvoll. Das hatte Hand und Fuß. Da hat sich jemand echt Gedanken gemacht und eine geniale Geschichte entwickelt. Und genau das hat Gott gemacht. Er hat einen genialen Plan erworfen. Er hat sich eine Route erdacht, die ist brillant. Nur wenn man mittendrin steckt, dann sieht man es häufig nicht. Gott wollte schon immer, dass die Welt seine Liebe sieht. Gott wollte schon immer die Welt retten. Das war von Anfang an gedacht, dass die Welt erkennt, dass es echte Liebe gibt, dass die Welt nicht alleingelassen wurde, dass du nicht alleingelassen bist. Gott will dich aus Lieblosigkeit herausretten, aus einem Ort, an dem keine Liebe herrscht, an dem keine Liebe zu finden ist. Da rettet er dich heraus in seine Liebe. Er rettet dich aus dem Getrenntsein von der Quelle des Lebens, aus dem, was du brauchst, um überhaupt leben zu können, um Kraft zu haben für den Alltag, um Kraft zu haben für dein Leben. Er rettet dich aus dem Getrenntsein in seine Gegenwart. Er ist die Quelle des Lebens. So ist er, der Gott. Er überrascht immer wieder. Er überrascht immer wieder mit seiner Beständigkeit, damit, dass er seinen Plan tatsächlich verfolgt. Wie oft habe ich das schon gedacht? Gott, bist du noch da? Bist du noch dran? Ist das hier wirklich der Ort, an dem ich sein soll? Hast du dich nicht inzwischen anders entschieden? Ist nicht inzwischen alles anders geworden? Habe ich einen Abzweig verpasst? Sind das wirklich noch diese 44 Kilometer, die ich gehen soll? Immer wieder überlege ich, müsste nicht so langsam mal die Route neu berechnet werden? Ich hatte das mal sehr konkret vor einigen Jahren. Da hatte ich wirklich das Gefühl, ich müsste hier weg, hier aus Itzehoe. Hatte mich auf eine Stelle ganz weit weg beworben, habe ein ganz wunderbares Wochenende im Norden von Schweden verbracht, ein Vorstellungsgespräch. Und das passte so halbwegs. Aber Gott hat ziemlich deutlich auch gesagt, so, das ist nett hier oben in Schweden, keine Frage, tolle Gemeinde, aber ich bin noch nicht fertig in Itzehoe. Und du setzt dich wieder ins Flugzeug, fliegst zurück und hast noch eine gute Zeit dort unten. Ich sag dir schon, wenn da fertig ist. Die Moral aus diesem Erlebnis ist nicht, dass man immer stehen bleiben muss. Ja, das heißt nicht, guck dich nicht um. Halt nicht die Augen offen, ob es nicht irgendwo anders weitergeht. Nicht dieses bloß nicht bewegen, Gott macht das schon. Das bedeutet das nicht, aber es bedeutet für mich, habe ich aus diesem Erlebnis, aus diesem Wochenende mitgenommen, dass Gott tatsächlich eine Route hat. Gott hat tatsächlich einen Plan. Nicht jeder Schritt ist vorgegeben. Ja, Gott überlegt sich nicht, du musst erst den linken und dann den rechten Fuß und genau so weitergehen. Aber Gott hat ein Ziel. Das Ziel seiner Route ist fest. Und das lässt sich nicht verrücken. Da lässt Gott nicht mit sich diskutieren. Gott hat ein Ziel. Und Gott hält an dieser Route fest, auch in deinem Leben. Auch da, wenn du überlegst, ne, vielleicht hat Gott mich vergessen, vielleicht muss ich mal wo ganz anders schauen. Halt die Augen offen, das ist nicht verkehrt. Aber lass dich von Gott überraschen, dass er tatsächlich eine Route hat, dass er mit dir wirklich unterwegs ist, egal was du gerade vor deinen eigenen Augen siehst, was du jeden Tag erlebst. Gott überrascht mit Beständigkeit. Gott überrascht immer wieder damit, dass er einen Plan hat und den durchzieht und sich davon nicht abbringen lässt. Er hat Abraham überrascht, für den das undenkbar war, dass er überhaupt noch Kinder kriegen könnte. Ich bin alt, war Abrahams Antwort auf Gottes genialen Idee. Also ich meine, stell dir das mal vor, Gott sagt zu dir, ich habe das so vor und so soll das werden. Ist das nicht eine gute Sache? Und denkst du, Gott, dafür bin ich leider schon zu alt. Wie oft hast du diesen Gedanken schon gehabt? Dafür bin ich schon zu alt, Gott, das kann gar nicht dein Ernst sein. Oder dafür bin ich noch zu jung. Gott hat einen Plan und er zieht das durch. Gott hat sein Volk immer wieder durch die Propheten überrascht, weil er ihnen immer wieder gesagt hat, ich bin noch dran, ich verfolge diesen Plan. Es sieht im Moment überhaupt nicht so aus, als ob ihr mein auserwähltes Volk wärt. Aber das seid ihr und das werdet ihr immer bleiben. Ich werde davon nicht abrücken. Und ich sende euch immer wieder Propheten, die euch daran erinnern. Und wenn ihr sie tötet und ihnen nicht glaubt, schicke ich einen neuen. Ich möchte, dass ihr das immer wieder hört. Ich liebe euch und ich werde euch nicht fallen lassen. Gott hat seine Jünger überrascht. Mit diesem ganz einfachen, ich bin doch gar nicht tot. Jesus war nicht tot. Er hat diesen Plan verfolgt, dass die Liebe Gottes stärker ist als alles, stärker ist als der Tod. Und wenn du schon lange nicht mehr von Gott überrascht worden bist, wenn du dir schon lange denkst, ich gehe halt sonntags in die Kirche und irgendwie läuft mein Leben, aber gehört halt dazu, dann wird es dringend Zeit, dich mal wieder mit Gott zu beschäftigen, viel intensiver, als du es tust. Er überrascht ständig, immer wieder, vor allem durch seine Beständigkeit, vor allem dadurch, dass er nicht von deiner Seite rückt, dadurch, dass er dich nicht fallen lässt, er lässt dich nicht alleine, er hört nicht auf, dich zu lieben, er hört nicht auf, dir Dinge zu vergeben, er hört nicht auf, bei dir zu sein. Das ist schon manchmal überraschend, wenn man in den Spiegel guckt und sich anguckt, wen er denn da eigentlich so liebt. Aber er tut das. Berechne deine Route mal wieder neu. Berechne deine Route mit Gottes Hilfe mal wieder neu und lass dich von ihm überraschen. Entdecke neu, wie Gott ist, wie groß seine Liebe ist. Lass dich von seiner Liebe in Staunen versetzen. Jetzt im Advent, die nächsten 4 Wochen, die sind vorprogrammiert. Du weißt genau, was auf dich zukommt. Ja, du musst noch ein paar Besorgungen machen, du musst hier noch ein bisschen putzen. In 4 Wochen kommt das Weihnachtsfest, davor musst du kochen. Du weißt ungefähr, wie es läuft. Du hast einen guten Plan. Das heißt, du hast Zeit für Überraschungen. Du hast Zeit und Kapazitäten, dich von Gott überraschen zu lassen. Erleb diesen Advent ganz besonders, indem du deine Route durch diesen Advent von Gott bestimmen lässt und diese Route mit Gott neu berechnest. Du sollst mal wieder spüren, dass Gott ein solides Fundament ist, dass Gott nicht von seinem Plan abrückt, dass dieser Gott wirklich Halt gibt, gerade dann, wenn du ihn brauchst, gerade dann, wenn Tage stressig sind, gerade dann, wenn Familie zu Besuch kommt. Gott ist da. Und Gott geht mit dir dahin durch. Er ist der Eckstein, er ist stabil. Und als den wollen wir jetzt gleich loben. Als Eckstein, auf dem wir unser Leben bauen können. Und er wird tragen. Lass dich davon überraschen. Und Gott, dafür bin ich dir so dankbar, dass wir unsere Route neu berechnen dürfen, um mit deiner Beständigkeit zu leben. Ich danke dir für diesen grandios genialen Plan, den du von Anfang aller Zeiten hattest, um diese Welt zu retten, um dieser Welt deine Liebe zu zeigen und zu beweisen. Ich danke dir für diesen Wow-Moment bei den Emmaus-Jüngern, die erkennen durften, dass alles genauso bis ins letzte Detail von dir erdacht war. Und ich bitte dich für uns, dass wir diesen Wow-Moment immer wieder haben, in der Schwierigkeit, in der wir gerade stecken, bei den Herausforderungen, die nächste Woche wieder auf uns warten. Gott, da möchte ich dich bitten, dass wir nächste Woche, wenn wir uns hier wieder sammeln, beim Kaffee trinken, darüber reden können, was für Wow-Momente wir erlebt haben, weil du deinen Plan verfolgt hast. Weil du in diesen ganzen schrecklichen, anstrengenden, nervigen Zeiten mit dabei gewesen bist. Weil du nicht von uns abrückst, weil du beständig bist. Danke, dass du deine Route nicht neu berechnest, aber wir es immer wieder neu tun dürfen. Danke, Gott. Amen. Ich möchte euch gerne unter den Segen Gottes stellen und unter seinen Frieden. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der regiere in unseren Herzen, in unserem Alltag, in der nächsten Woche. Gott, ich danke dir, dass ich diesen Frieden über uns aussprechen darf, weil du den Plan verfolgst, diese Welt mit Frieden zu füllen. Danke, dass du mit uns gehst, um Friedensboten zu sein und deinen Plan, diese Welt friedvoller und voll Liebe zu machen, zu erfüllen. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Und ich darf uns unter diesen Segen stellen, dass Gott diesen Plan mit uns verfolgt. Heute, in der nächsten Woche und ans Ende aller Zeiten. Amen. Einen schönen Sonntag, eine gute neue Woche euch.